Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner. Grüß dich, lieber Benedikt.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Wir hören immer so viele, oder wir hören sehr oft so viele Lehrer klagen, dass man nicht mehr richtig unterrichten könne, weil die Kinder unserer Zeit so unglaublich schwierig seien, die Klassen zu heterogen, und so könnten Lehrerinnen und Lehrer mit dem nicht zu Rande kommen. Und darum sollten wir uns einmal vornehmen, heute darüber zu sprechen, wie könnte man denn tun mit den sogenannten Anführungszeichen schwierigen Anführungszeichen, die in jeder Klasse ja vorhanden sind, sehr zum als Herausforderung für die Lehrerinnen und Lehrer.
Ich dachte, du würdest jetzt sagen, sehr zum Leidwesen der Lehrer.
Ja, hatte ich schon im Mund.
Ja, ich habe es eben, ich habe es von deinen Lippen abgelesen. Naja, du bringst das Thema auf, aber du hast die Schulerfahrung. Also wie sind denn deine persönlichen Erfahrungen damit?
Als unerfahrene Lehrerin, also als ich noch keine, nicht so viel Ausbildung hatte, didaktischer Art und so, bin ich immer davon ausgegangen, gerade mit meinen Schwierigen, also mit denen, die das Lernen nicht freut, die nie etwas tun für die Schule, die freche Antworten geben, so.
Nein, ich wollte jetzt schon einmal nachfragen, was sind eigentlich die Schwierigen?
Ja.
Du hast das ein bisschen beschrieben, weil sonst, man könnte sie auch, also ich hätte jetzt im Kopf gehabt, das sind die Aufmümpfigen, aber du fasst den Begriff ja umfangreicher.
Naja, es ist so, dass die Schwierigen wahrscheinlich für jede Lehrerin und jeden Lehrer irgendwie andere sind. Ja? Mhm. Ich fand zum Beispiel Aufmüpfige immer sympathisch. Ich war sozusagen als Lehrerin eine Anwältin, eine Anwältin der Aufmüpfigen, weil ich in vielen Aufmüpfigen, das ist ja jetzt ein sehr globaler Begriff für vieles, aber ich fand oft in den Unangepassten, die nicht ohne weiteres taten, was Lehrerin sagt, fand ich oft sehr kreative, gescheite Geister. Und das hat mir gefallen und darum habe ich mich mit denen beschäftigt. Und mein Satz zuerst zu Ende gesagt, auch als ich eben noch nicht mich so theoretisch mit den Dingen beschäftigt habe, habe ich immer gewusst, ich möchte meine Schwierigen, also die ich als schwierig sah, die möchte ich irgendwie erwischen. Mhm. Ich möchte die verstehen und mit denen so umgehen, dass sie sich angesprochen fühlen und dass sie es nicht mich spüren lassen, was sie an der Schule hassen zum Beispiel oder es nicht an mir ausleben, was sie sich zu Hause mitmachen und so. Also mein Bemühen galt immer auch schon den Schwierigen. Aber es geht eben jetzt darum, wie gehen wir heute professionell damit um? Denn das Herkömmliche, du wirst dann sagen, wie du das erlebt hast oder erlebst, die herkömmliche Reaktion ist ja noch immer, wie bringe ich sie zur Raison? Also ich habe von den älteren Lehrerinnen damals, als ich jung war, immer folgendes Rezept gesagt bekommen. Zuerst musst du sie richtig knechten, damit du dann später ein bisschen locker lassen kannst, die Leine, dann, dass sie dann trotzdem parieren. Ja? Und das war nie meins. Und ich frage mich, ist das immer noch das Rezept für manche Lehrerinnen und Lehrer? Ich bemerke nur in meinen Seminaren, dass sie sich beschweren, dass das nicht mehr hilft. Also dass auch die autoritären Lehrer, die die Schüler auch beleidigen oder niedrig halten, abwerten, die gibt's ja leider immer noch, dass die auch nicht mehr unsere Schwierigen so hinkriegen, dass die arbeiten und sich knechten lassen.
Ja, und das sagt man ja dann oft dazu, weil man weniger Handhabe hat. Genau. Weil man ja nicht mehr strafen darf und bla bla bla. Und deswegen, deswegen hilft die Autorität auch nichts mehr. Nur, ich wollte jetzt einmal einhaken, weil du dein Verhältnis zu den Unangepassten, zu den Schwierigen gerade beschrieben hast. Und ich habe mir gedacht, viele Lehrkräfte hören das und schmunzeln und denken vielleicht, das ist die Kossmeyer-Welt und die Kossmeyer-Wahrnehmung. Aber ja, das hat mit der Realität vielleicht nichts zu tun, weil die Ausrichtung der Lehrkräfte nicht dementsprechend ist. Also das wäre ja mal eigentlich die erste Frage, die erste These. Wie ist der Zugang von Lehrerinnen und Lehrern zu den Unangepassten, zu den Schwierigen? Und da fällt mir ein Stichwort, was ich oft einfach aufnehme, wenn Lehrkräfte über ihre SchülerInnen, über ihre Schulklassen sprechen, dann kommt sehr schnell der Begriff brav, das Attribut brav. Mhm. Also das ist so eine brave Klasse. Und die ist braver als die anderen. Also wenn das so kollektiv gesagt wird, eine brave Klasse. Und ich frage mich dann, was ist eine brave Klasse oder was sieht die Lehrkraft, die diese Aussage macht, wirklich als brave Klasse? Mhm. Und es ist klar, das sind die, die aufmerksam sind, das sind die, die nicht aufmüpfig sind, sondern die zuhören, die den Aufgaben folgen, die fleißig sind, die möglichst alles bestens erfüllen, die problemlos sind, die einfach lieb sind, die den Lehrer, die Lehrerin schätzen, die einfach brav sind.
Ja, ja, da regt sich natürlich schon auch der Widerspruch, denn es gibt wahrscheinlich unzählige Interpretationen darüber, was ist ein braves Kind. Und der bekannte Psychologe Jul Jesper hat in seinem Buch Vom Gehorsam zur Verantwortung, ein Buch über Erziehung, geschrieben, dass sich das verändert hätte. Dass also noch vor, was weiß ich, 50 Jahren sich die Menschen einig darüber waren, was ist ein braves Kind. Ja, so wie du gesagt hast, dass die Aufgaben macht, dass fleißig ist, dass tut, was Lehrer sagt und so alle diese Attribute, vielleicht auch sparsam ist, zu Hause ist es ein braves Kind, das gehorchen kann und so weiter. Und dass sich das aber ziemlich verändert hätte, so Jul Jesper, weil die Einigkeit zwischen unter der Elternschaft nicht mehr gegeben ist, weil vielleicht manche Eltern als brav oder ihr Kind loben, wenn es sich durchsetzt, wenn es stärker ist als die anderen, wenn es eben nicht so rücksichtsvoll ist, dass Eltern es gut finden, bei komischen Lehrerinnen und Lehrern nichts zu lernen und so. Also die Werte in Bezug auf brav haben sich angeblich ein wenig verändert. Ich bin mir da gar nicht so sicher, aber es ist doch so, dass es nicht mehr ganz so eindeutig ist und Gott sei Dank. Weil ich bin nicht alleine, dass ich schon Widerstand mochte, weil ich zum Beispiel Widerstand als großes kreatives Potenzial empfand für konstruktive Auseinandersetzung mit den Inhalten, um die es im Unterricht geht.
Also, ja, ja, klar. Aber Elsbeth, ich habe ja jetzt eben gemeint, wenn wir von den Unangepassten reden, dann sollten wir vielleicht am Anfang nicht so sehr von deiner Ausrichtung, deiner Sichtweise, sondern wie es allgemein wahrgenommen wird. ausgehen?
Da fällt mir natürlich schon ein, wie mein Mann begeistert war, als sein Enkel bei der Maturafeier vom Klassenvorstand ein Lied von Konstantin Wecker vorgespielt bekam, was die Lehrerinnen ihren Schützlingen mitgab am Ende. Es war heuer, 2025. Das Lied heißt Sag Nein, wenn andere Ja sagen.
Mhm.
Was ja als Mitgift einer Klassenleiterin, die ihre Schülerinnen ein paar Jahre begleitet, durchaus eine Alternative ist zu dem, was wir zuerst aufgezählt haben, was ein braves Kind ist.
Gut, aber das würde ja eher betonen, die Kompetenz des Kritischseins, des Systems hinterfragen. Ja, also eine Komponente, wirklich ein kritischer Schüler, kritischer Staatsbürger, der hinterfragt. Aber das versteht man ja oft nicht unter den Angepassten.
Eben. Mag man die überhaupt? Gibt es, also wie hoch ist der Prozentsatz jener kritischen, denkfähigen, sagen wir mal, durchaus begabten, sagen wir mal, kognitiv begabten Schülerinnen und Schüler, die auch erkannt werden in ihren Fähigkeiten? Und wie hoch ist der Prozentsatz, wo genau diese Schülerinnen und Schüler, oft sind es männliche, so kritische, die sich auch äußern, kritisch äußern oder Aufgaben nicht erledigen, weil sie den Sinn nicht einsehen und so. Wie oft werden die aber versucht, klein zu kriegen?
Ja, eben, das ist die Fragestellung. Aber ich komme noch einmal zu meinem Begriff oder dieser Bewertung mit dem Bravsein dazu. So höre ich es, so nehme ich wahr, ist die Beurteilung von vielen Lehrkräften einfach die, wenn SchülerInnen das erfüllen, was ihnen als Aufgabe gestellt wird, was die Ansprüche sind, dann ist man noch relativ tolerant. Also dann sind auch die Unangepassten ganz okay, solange sie nicht persönliche Probleme schaffen oder quasi auch den Lehrer in Frage stellen. Also natürlich besondere Leistungen sind ja dann eine positive Ergänzung. Wenn jemand noch zusätzliche Inputs bringt, dann ist es ja auch gut. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand unangepasst ist und ständig hinterfragt, nachfragt, kann das für eine Lehrkraft auch sehr unangenehm werden, weil sie sich pausenlos rechtfertigen muss oder pausenlos in Frage gestellt, vielleicht nur fühlt. Und das löst schon etwas aus. Und ich höre oft so in dieser Kategorisierung einfach ganz allgemein, brave Klasse bedeutet brave Schüler. Und dann gibt es welche, ja, die sind besonders intelligent oder klug, weil sie tolle Fragen stellen oder weil sie toll diskutieren können. Aber dann wird oft dann auch dazu gesagt, ja, weil es ein guter Schüler ist. Mhm. Oder es kommt dann sehr schnell eigentlich und dann ist sofort die Bewertung, wenn es ein Schüler ist, der kritisch ist, aber kein guter Schüler ist, also kein erfolgreicher im Hinblick auf den Noten, auf die Leistungsergebnisse, dann ist eine völlig andere Bewertung.
Ja, so schaffen wir natürlich in der Schule durchaus auch tragische Situationen. Ja, es gibt sicher viele Menschen, die, es gibt wahrscheinlich verschiedene, aber es gibt sicher Menschen, die zu großen Leistungen fähig sind, aber sie in der Schule verweigert haben, weil sie einfach mit dem System nicht einverstanden waren und so. Ja, na, und da sind wir bei dem Punkt, wo man sagen muss, wie geht eine Lehrerin und ein Lehrer das an? Mhm. Weil natürlich, es ist wunderbar, wenn sich eine Lehrerin, ein Lehrer schön vorbereitet. Ja, wir gehen von Lehrern aus, die der Unterricht freut und die die Kinder mögen. Ja, die machen einen eine schöne Fachvermittlung, überlegen sich, was sie tun, und die Schülerinnen steigen darauf ein und machen mit und es wird eine gelungene Stunde.
Das ist das Ideal.
Das ist natürlich toll.
Wenn die Unterrichtsplanung in der Praxis genauso funktioniert, wie man es sich überlegt hat, Schritt für Schritt, vielleicht sogar mit den entsprechenden Zeitvorgaben, dass das alles so erfüllt wird und dass dann keine Störungen gibt und keine Probleme und Hürden und so weiter, dass alle mitmachen, dass sich alle motivieren kann, dass alles quasi wirklich in Butter ist und alles wunderbar.
Ja.
Aber so schaut halt die Realität nicht aus.
Ja, eben. Also das sind vielleicht ein paar Sternstunden, die man im Leben erlebt als Lehrer und Lehrerin, wo das so ausgeht. Aber natürlich hier passiert natürlich ein ganz entscheidendes Missverständnis, was das Lernen betrifft. Gehen wir wieder von einem Lehrer aus oder einer Lehrerin, die ihre Stunde da eben sehr sorgfältig vorbereitet, spannend, einen guten Vortrag hält und so. Und dann sieht sie, muss sie erkennen oder er, dass eben da 5 Leute, das sind ja dann gleich 20-30%, dass die das überhaupt nicht interessiert, dass die was anders tun, dass die oder rauslaufen oder mit dem Handy was tun, irgendwie halt nicht dabei sind. So. Und dann sieht vielleicht Lehrerinnen und Lehrer auch noch, dass wenige in der Klasse dann auch wirklich dieses Feuer mitbekommen haben, dass der Lehrer und die Lehrerin eigentlich zu dieser Thematik entfachen wollte.
Wenn die Lehrkraft überhaupt dieses Feuer hat.
Ja, von dem komme ich, gehe von dem aus. Ja. Und hier passiert eben etwas, dass Lehrerinnen und Lehrer dann den Fehler versuchen in der eigenen Vermittlung und dann noch einmal zurückgehen auf die Input-Phase und dann vielleicht den Schülerinnen sagen, warum sie das lernen müssen, vielleicht es ihnen noch einmal erklären, vielleicht mit ihnen schimpfen und sagen, so kommt ihr zu keiner Matura an dieser Schule, egal. Also sie versuchen, an der Schraube zu drehen und den Schülern was zu sagen.
Ja, wobei das vom Grundverständnis Schule, zumindest wenn man jetzt, je jünger die SchülerInnen sind, desto empfänglicher sind sie ja und desto klarer ist ja, was im Unterricht passiert. Also ich bin manchmal sehr beeindruckt, wie unter Anführungszeichen gefügig SchülerInnen sind.
Ja.
Und wie ihnen die Situation bewusst ist, dass sie in der Schulklasse sitzen und zum Lernen da sind. Also der Anspruch von großer methodischer Vielfalt und so weiter ist manchmal ohnehin extrem gering, weil die SchülerInnen gar nicht den Anspruch haben.
Das ist natürlich eine traurige Tatsache. Aber ich muss
für die Lehrer natürlich sehr angenehm, weil dann läuft es ja trotzdem.
Aber um meine Argumentation noch fortzuführen, was vergessen wird ganz oft, ist, dass es ja spannend ist oder sein könnte, wenn man erfährt als lehrende Person, was genau in den Gehirnen vor sich geht, dass man praktisch es gelernt hat, als lehrende Schülerinnen zu fragen, 3 Dinge, die dich an dem heute interessiert haben und 3 Dinge, wo du dich weggeschaltet hast. Wann, ich nehme wahr, was weiß ich, ihr 5 wart gar nicht dabei. Ich möchte euch verstehen, schreibt's mir auf. Wann seid ihr weggedriftet? Was war da im Vordergrund?
Ich muss heute ein bisschen provozieren.
Ja, ich stehe schon an deinem suffisanten Lächeln.
Ja, Elsbeth, wir sind schon wieder im Cosmeier-Universum.
Nein, Benedikt, da missverstehst du mich jetzt. Wir sind bei dem methodischen Know-how, wie kann man mit Schwierigen anders umgehen, als dass man sie belehrt, schimpft.
Absolut, das meine ich ja auch, das verstehe ich ja auch.
Bringt.
Und das ist ja auch der Ansatz. Ja.
Ja.
Ich glaube nur, dass die Schulrealität einfach noch ein bisschen anders ausschaut.
Ja, aber das ist schade.
Natürlich, aber ich denke, wir müssen einfach ganz klar von der Realität ausgehen. Und die Realität würde ich einmal, also bei allem positiven Engagierten, was es natürlich gibt, das möchte ich ja nicht da in Frage stellen, aber ich denke, in der Komplexität von Schule, von Klasse, von Unterricht, die 50 Minuten dauert die Unterrichtsstunde, ist es einmal sehr gut gegeben, es hängt auch vom Fach ab, was passiert da jetzt. Und es ist einfach klar, dass Lernvermittlung ist. Meine erste Frage zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, inwieweit interessiert es Lehrkräfte wirklich, genau diese Frage sich zu stellen, was geht in den Gehirnen der SchülerInnen vor?
Ja, aber Benedikt, das ist doch Thema unserer schon mehr als 50 Podcast-Folgen, dass es auch theoriegeleitet, also auch von der Wissenschaft her betrachtet, ja nicht anders geht.
Das ist richtig, aber ich wollte einfach noch einmal eher ein bisschen systemkritisch fragen, ob wir wirklich schon dort sind für dieses Bewusstsein.
Naja, wir sind bedauerlicherweise... Weißt du, Elfred,
ich muss dir leider die Wahrheit sagen, auch wenn wir uns das vorstellen.
Was ist Wahrheit?
Ja, aber unsere 50 Podcast-Folgen haben nicht alle LehrerInnen gehört. Noch nicht.
Fast alle, Benedikt. Nein, das stimmt ja. Außerdem waren unsere Folgen ja auch nicht belehrend, sondern wir haben ja nur aufgegriffen, was wir so wahrnehmen.
Okay.
Hoffe ich.
Nein, aber verstehe mich richtig. Ich wollte einfach, mir ist, und deswegen habe ich das provokativ jetzt Kosmeier-Universum genannt, mir ist vollkommen klar, was der Anspruch, und wir sind uns auch darüber einig. Ich möchte nur etwas noch dahinter fragen. Es liegt ja auf der Hand, dass es im System Schule, in der Realität, in der Praxis scheinbar nicht so passiert. Denn sonst hätte man als Ergebnis nicht die Probleme, würde es auch die Problembeschreibung in dem Sinn nicht geben. Man würde das nicht pausenlos kritisieren, man wäre auch nicht überfordert, wenn man mit dieser Grundhaltung, die du vorher schon beschrieben hast, wenn so tatsächlich Unterricht passiert. Und deswegen meinte ich das Provozieren, auch noch einmal dahinter zu fragen, warum ist das nicht so? Woran liegt das? Und warum ist das eben noch nicht so selbstverständlich, dass man in die Auseinandersetzung, dass man in die Bewusstseinsbildung geht?
Ja.
Und weißt du, und ich habe deswegen... Das wollte dich da jetzt einfach zurückholen und diese Frage stellen, weil sonst beschreiben wir etwas, wo wir uns drüber einig sind, was der Anspruch eigentlich sein soll. Und das meinte ich provokativ mit dem Kosmeier-Universum, weil das natürlich auch für mich die Idealbeschreibung ist, wie die grundsätzliche Ausrichtung wäre. Und ich glaube, dass im System Schule, und so ist es halt leider auch im gesellschaftlichen System. Man hat halt die Angepassten sehr lieb. Es sind die sehr angenehm, die das machen, was man ihnen sagt, die nicht hinterfragen, die pflichtbewusst ihre Pflicht erfüllen, Aufträge, die Regeln einhalten, die ihren Beitrag leisten, ohne groß Probleme zu machen und zu hinterfragen. Ich glaube, das ist tatsächlich eine gesellschaftliche Norm. Das versteht man unter Ordnung. Und jetzt muss ich einfach die Frage stellen, ist dieses Angepasstsein was natürlich ein Freigeist wie du sofort in Frage stellen würde.
Mhm.
Aber ist dieser Anspruch, dass Angepasstsein so zur Norm erklärt wird, tatsächlich das Ideal? Und ich unterstelle jetzt einmal, dass man in der Gesellschaft sehr stark meint, dass es die Norm wäre, weil man natürlich mit den Unangepassten nicht umgehen kann.
Genau.
Und in der Gesellschaft sind es dann ja die Künstler, das sind die Intellektuellen, das sind die, die wegen ihrer Funktion oder wegen ihrer Identität quasi, ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, Narrenfreiheit haben, denen gesteht man das zu. Aber, und das meinte ich eben in der kritischen Auseinandersetzung mit den Ansprüchen des Systems,
ja,
ich glaube, dass ganz tief verwurzelt ist diese Überzeugung, angepasst, brav zu sein,
ja,
das ist das Ideal.
Ja, und andererseits, Benedikt, das hast du sicher auch schon gehört, gibt es die ständige Jammerei in Bezug auf mangelnde Eigeninitiative.
Richtig.
Ja, man beklagt also auch in der Wirtschaft überall, dass die Menschen halt so weit tun, wie man sie schiebt, wie der Volksmund sagt, ja, und nicht mehr. Mhm. Also man beklagt es, dass MitarbeiterInnen nicht mehr mit einer guten Idee zum Chef gehen, wie das anders vielleicht, wie man das besser machen könnte oder so. Aber wie kriegt man, auch zurück in die Schule, wie kriege ich eigenverantwortliches Arbeiten, wenn das diesen Wert gar nicht hat? Ja, weil damit nehme ich ja in Kauf, also so wie es das du geschildert hast, Menschen, die Eigenverantwortung haben, die tun dann eben nicht nur, was der Chef sagt oder die Lehrerin, der Lehrer sagt, sondern machen sie ihre eigenen Gedanken und müssen dann im schlimmsten Fall auch manchmal etwas verweigern, weil sie sehen, das ist nicht richtig so.
Ja, das ist die Frage.
Dann sind wir wieder bei den Schwierigen.
Ob das jetzt schon so die Konsequenz ist, da, glaube ich, unterscheidet man davor noch, nämlich von den Fleißigen. Also die eigeninitiativ sind, das sind ja dann die, die sich mit etwas noch genauer beschäftigen, die Zusätze machen, die ihren Horizont noch weiter machen, die Fortbildung machen, beziehungsweise sich mit dem Thema, die dann in der Schule zu einem Thema vielleicht sogar noch ein Buch lesen, was die Lehrkraft gar nicht erwarten würde und sich darüber freuen. Das ist ja noch nicht gleichzusetzen mit dem Aufmümpfigen oder mit dem Verweigern. Also
es wächst nur auf dem Boden der Freiheit.
Könnte sein, ja, dass das na, natürlich.
Vielleicht wächst es anders auch, weiß nicht. Ja.
Aber ich meine, das Kritische wächst aus dem Hinterfragen. Also und kritisch betrachtet ist ja dann, ist es Sinnhaftigkeit. Ja? Also wenn man einfach, sag jetzt einfach rede da jetzt über ein Fach, das ich nicht sollte, weil es deines ist. Aber wenn man jetzt ein Gedicht auswendig lernen soll, ja, und das ist jemand, der einfach partout nicht auswendig lernen kann und dadurch vielleicht auch noch hinterfragt und sagt, es ist unsinnig.
Ja,
was hat das für einen Sinn, dass ich das auswendig lerne? Es geht doch viel mehr zu verstehen und die Hintergründe und nicht einfach das aufsagen können und so weiter. Und macht das kritisch und weil er das in Frage stellt oder sie und das schon hinterfragt und dadurch ein Problem schafft, geht es gar nicht mehr weiter um den Inhalt, sondern nur mehr, es bleibt an der Diskussion hängen, an dieser Verweigerung, es auswendig zu lernen.
Ja, da kommen wir natürlich schon jetzt differenzierter auch hinein in die Motivationsforschung. Ja, warum mag ein Mensch etwas machen und warum mag er es auf keinen Fall machen? Und wie sehr ist dann ein Mensch mit Autoritätsfunktion, so wie eben ein Lehrer oder eine Lehrerin, in der Lage, mit dem gut umzugehen. Und ich denke mir, zum Beispiel ein Lied vorzusingen, ein Gedicht vorzutragen, Das ist für manche eine große Freude und die reißen sich drum. Und für andere ist es eine unglaubliche Qual, die sie unter Umständen ein Leben lang dann später von diesem Fach abhält. Mhm. Die nie wieder ein Gedicht lesen wird, weil das für sie so peinlich war, wenn sie vorne stehen musste an der Tafel und ein Gedicht aufsagen. Sie konnte es nicht richtig betonen und will das halt nicht, weil sie eine andere Art von Mensch ist. Und das ist eben die Frage, wie gut ausgebildet sind da Lehrerinnen und Lehrer
bisher? Und worin besteht dann auch Flexibilität?
Ja.
Weil das, da kann man natürlich drüber, über ein Gedicht auswendig lernen, kann man vielleicht noch diskutieren. Aber ein Mathematiker wird dann sagen, okay, wenn du die Formel nicht lernst, dann wirst du diesen Rechenschritt oder diese Problemlösung gar nicht machen können, weil du keinen Zugang dazu hast und das kannst du. Da können wir nicht drüber diskutieren.
Na ey, aber da hilft eben dann die theoretische Auseinandersetzung, die ich eigentlich von Lehrerinnen und Lehrern schon zusätzlich zu der Fachausbildung verlangen möchte. Weil wenn ich weiß, vor mir sitzen vielleicht drei misserfolgsängstliche, wie der Fachbegriff heißt, Kinder oder junge Menschen, die sind halt misserfolgsängstlich, im Unterschied zu den Erfolgszuversichtlichen, die das halt angehen und sagen, ja, wir haben so einen Enkel, der sagt, na sicher komme ich durch, was denn sonst, ja. Und der andere ist vielleicht sogar begabt, weil du Mathematik sagst, und der kann vieles, aber er hat einfach so viel Angst vor dem, dass er es nicht kann, dass er ihm dann tatsächlich vielleicht nicht gut genug, nicht seinen Fähigkeiten entsprechend leistungsstark ist. Und wenn dann eine Lehrerin oder ein Lehrer auch noch drunter schreibt, du hast dich nicht bemüht, oder irgend so einen Mördersatz, und das ist tatsächlich eine Killerphrase, dann ist das schlimm. Aber wenn die Lehrerin und der Lehrer sich auskennt und weiß, dass das sein kann, ja, und dass das einfach auch eine Anlage ist oder eine Anlage vielleicht etwas, wozu das Kind geworden ist im Laufe der Zeit. Ja, wir wissen ja nicht, wie es zu Hause, wenn das Kind 10 Jahre alt ist, was es 10 Jahre schon erlebt hat. Oder junge Menschen, die 17 Jahre sind, die können schon dramatische Liebesgeschichten hinter sich haben. Und wir sagen dann, du bemühst dich nicht, du Obizarer zum Beispiel oder so.
Aber eben, wenn wir bei der Differenzierung sind und wenn wir jetzt eben da noch etwas mehr über die Angepassten gesprochen haben,
ja,
dann ist ja immer die Vorgabe. Also ich sehe es sowohl in der Schule als auch in der Gesellschaft. Es geht um die Aufgabe, ich habe es vorher eben gesagt, ob die Aufgabe gut erfüllt wird, ob die Aufgabe engagiert erfüllt wird. In der Schule, unterstelle ich jetzt einmal, geht es ja, wenn es nicht grundsätzlich um das Lernbewusstsein, das Lernzentristische geht, geht es ja um die Aufgabenerfüllung. Das heißt, die Aufgabe, die mir gestellt ist durch die Lehrkraft, die werde ich erfüllen. Im Unterricht, in der Hausübung und sonst, das Ziel, das zu erreichen ist, ist die Vorgabe. Zynisch könnte man sagen, ja, die Lehrkraft glücklich machen, dass sie das bekommt, was sie möchte. Mhm. Und dann kann man ja noch darüber diskutieren und sagen, okay, die Fleißigen sind dann, die ihren Zusatz liefern. In der Gesellschaft ist das natürlich genauso, weil da geht es einmal um die Aufgabenerfüllung, dass du dort, wo du tätig bist und die Aufgabe, die du hast durch deinen Job, dass du die erfüllst. Es ragen die dann heraus, die sie entweder besonders gut machen im Sinn auch von im sorgfältig, ja, und berücksichtigend.
Im
und
nicht Arbeitgeber. Ja.
Genau, und nicht einfach nicht Dienst nach Vorschrift, sondern etwas mehr. Da gibt es dann oft schon auch noch so den Gedanken, tu auch nicht zu viel, weil dann tust du, wenn du dir zu viel antust, dann wird es einfach nur mehr Arbeit und mehr Anspruch und wird immer mehr eingefordert. Also sozusagen das Level der Pflichterfüllung oder der Aufgabenerfüllung bloß nicht immer zu hoch setzen, weil sonst kommen wir in den Hochleistungssport und dann bedeutet immer mehr Leistung und immer mehr Leistung, sondern man muss auf einem Level bleiben. Also diese Mentalität, die wir grundsätzlich haben, von einem Systemdenken, dass man seine Pflicht, seine Aufgabe erfüllt, wie wir es in der Gesellschaft haben. Und da vermissen wir ja das, was du vorher beschrieben hast, mit dem Eigeninitiativen, mit dem Anspruch, mehr zu erfassen, mehr zu erreichen, mehr daraus zu machen,
kreativ,
ganz wichtig. Und das ist ja auch einmal eben die Grundfrage, möchte das System, gibt das System den Raum dafür oder vielleicht sogar den Anspruch? Und in deinem Sinn eigentlich in der Schule ist das, was du mit kompetenzorientierten und lernzentrierten Unterricht ja immer wieder auch sagst, genau das, dass der Fokus darauf liegt und nicht auf die Erfüllung der Aufgabe, die durch die Lehrkraft gestellt wird. Weil wir lernen nicht, um die Lehrerin oder den Lehrer glücklich zu machen, damit die Aufgabe gut erfüllt ist, sondern um zu lernen.
Um zu lernen. Ja, und natürlich gibt es gerade in der Arbeitswelt, gibt es natürlich öfter als in der Schule schon den Anspruch nach mehr Kreativität und Eigeninitiative. Und es gab zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, man hat es von den USA gesagt und an vielen Konzernen, die speziell, wenn es um Managementposten ging, unbedingt verlangten, dass neben der erstklassigen Schulbildung auch noch ein Instrument beherrscht werden soll oder die Beteiligung in einem Chor, weil man wusste, Menschen, die auch musizieren und sich mit anderen Dingen beschäftigen, auch bessere Arbeiter oder bessere ArbeitnehmerInnen sein können.
Das hängt sicher vom Arbeitsbereich ab.
Ja, aber es gibt es eben auch.
Oder? Ja, aber der Anspruch ist auch sehr flexibel. Also es gibt genau auch das Gegenteil, dass die mit zu vielen Ideen kommen, auch wieder ein Problem haben, weil das gar nicht gewollt ist, sondern weil der Austausch von Ideen, außer wir reden jetzt von einer Kreativwerkstatt oder wo es wirklich um die Entwicklung von kreativen Ideen geht, da ist das natürlich notwendig. Aber ich denke jetzt einmal in einem Magistrat, in einer Beamtenhierarchie ist das oft überhaupt nicht gern gewollt, weil man möchte einfach, dass der Laden funktioniert.
Naja, du hast natürlich jetzt ein sehr krasses Beispiel genommen, wo ja der Spruch nach Dienst nach Vorschrift herkommt, ja, der uralte.
Ja, und das Beamtenwesen haben wir ja tief in der DNA. Aber vielleicht kommen wir wirklich zu dem Punkt, dass wir auch den Aspekt ansprechen von den Unangepassten, die sozusagen die Schwierigen sind. Nicht, weil sie jetzt besonders kreativ sind, vielleicht das auch, und weil sie mehr Leistung bringen, sondern das, was man so landläufig wirklich unter
Verhaltensauffälligkeit.
Ja, genau, den Schwierigen, den Systemkritischen oder den Problemfällen darunter sieht.
Naja, und da haben wir ja tatsächlich eine Veränderung. Ja, ich zitiere ein Beispiel, wo eine Lehrerin von einem 17-Jährigen erzählt hat im Seminar und gesagt hat, stellen Sie sich vor, wir können das alles nicht so machen mehr, weil jetzt habe ich einem Schüler gesagt, wenn du so weitermachst, gebe ich dir ein nicht genügendes Zeugnis. Und wissen Sie, was der gesagt hat? Er ist er hat mich angeschaut und hat gesagt, geben's man heut. Sozusagen, es hilft nicht mehr, die Bedrohung, die Androhung, sagen wir es so, von schlechten Noten, von Strafen und so. Das heißt, wir stehen vor der unglaublichen Herausforderung, uns etwas einfallen lassen zu müssen, wie wir jene, die halt nicht reinpassen, jetzt, früher hat man es halt zur Raison gebracht, Androhung auf Schulausschluss und solche Sachen, Disziplinarverfahren. Der kreativere Weg und erfolgreichere Weg wäre natürlich schon über das Verständnis beziehungsweise die Hinwendung zu so einem Schwierigen reicht oft schon, wenn der merkt, sie will oder er will mich einfach verstehen. Ja, meinetwegen.
Dass es noch eine Gesprächsbasis gibt.
Das ist noch, ja. Zum Beispiel, wir kriegen so viele Kinder jetzt bin ich wieder bei den Kleineren, in die Schule, die es gewohnt sind, dass sich alles um sie dreht. Mhm. Ja, sie sind das Projekt ihrer Eltern und die sind dann deswegen schwierig, weil sie so unglaublich mühsam sind, weil sie ununterbrochen die ganze Aufmerksamkeit der Lehrerin für sich beanspruchen.
Natürlich, weil sie von der Mutter oder dem Vater immer gesagt werden, dass sie sowieso das begabteste Kind der Welt sind.
Ja, und das mögen aber natürlich die MitschülerInnen dann auch nicht. Mhm. Ja. Und wenn ich halt dann sage, schau mal, liebe Alexandra, sagen wir mal, wie geht es dir, wenn du dir jeden Tag siehst, wie Mitschülerinnen die Augen verdrehen, wenn du schon wieder herausspringst und du die sein willst, die vorliest, du die sein willst, die das tut und das tut und das tut. Magst du dir das jeden Tag holen? Oder wie gehen wir damit um? Nicht am Fall zu hängen zu bleiben. Es geht darum, ob wir die richtige Art der Zuwendung finden.
Mhm.
Entweder braucht es Ermutigung in manchen Fällen und manchmal braucht es vielleicht eine Spezialaufgabe. Ich weiß von einer Lehrerin, die einen unglaublich schwierigen, verhaltensauffälligen Kerl in der neuen Mittelschule hatte, so einen 14-Jährigen, und der bei nichts mitgemacht hat. Und dem hat sie dann einfach Materialien zur Verfügung gestellt und gemeint, ob er nicht, so ich weiß nicht, um welches Thema es gegangen ist, ob er sich nicht ein paar Stunden Zeit nehmen möchte und eine tolle Collage machen möchte zu diesem Thema. Und er hat dann 3 Stunden was anderes getan als die anderen und hat geschnipselt und gepickt und hat sich gefreut, dass er was Eigenes da machen kann. Ich meine, das ist jetzt natürlich kein Rezept, aber das zeigt nur darauf, soll mir den Finger darauf zeigen, dass es darum geht, die persönlich sich irgendwie ans Herz zu nehmen und zu schauen, was braucht der, wie ist der? Ist der permanent traurig? Macht sich der was mit? Ist der hilflos? Ist der in welcher schwierigen Situation ist der? Und was ist möglich? Ja, ich will jetzt nicht da den Wunderwutz ist das Wort reden, dass alles möglich sein muss. Es gibt sicher viele Fälle, und die haben wir in den Spezialschulen, die es ja wenige noch in Österreich gibt, ja, aber zum Beispiel die dem Klinikum angeschlossene Schule in Klagenfurt gibt es eine, da landen tatsächlich Kinder, die unbeschulbar sind.
Mhm.
Ja, also wo halt Krankheiten vorliegen und starke psychische Probleme, die einfach nicht in die Schule gehen können und dann diese Spezialbehandlung kriegen, um sie als Ziel doch wieder einbinden zu können in eine Schulklasse. Von denen rede ich jetzt nicht speziell, sondern Ich rede von den ganz normalen, schwierigen, unangepassten, die halt in der Klasse sitzen und sich aufführen, andere bei den Haaren ziehen oder im.
Naja, das ist jetzt, also was, das ist jetzt bei den Kleinen, aber bei den Großen wird es halt dann zu mehr Konflikte. Aber da sprichst du jetzt schon ja an und ich denke, es ist ziemlich komplex, die Problematik. Also wenn man von den Unangepassten, wenn man von den Schwierigen spricht, unterscheidet man ja oft nicht, warum sind die schwierig? Und diese Fragestellung ist schon auch eine sehr entscheidende.
Das wäre schon sehr wichtig.
Absolut, ja. Weil wir sind natürlich schon in der Diagnose, wissen wir, und das erklären dann halt Expertinnen, aber natürlich auch Lehrkräfte selber, dass die Aufmerksamkeitsspanne einfach sinkt, dass die jungen Leute, die jungen Menschen einfach durch ihre Lebensrealität, auch durch die digitale Zeit und die digitale Realität, da natürlich Einschränkungen von Haus aus haben oder halt nicht mehr so die braven Schüler, wie man sie nostalgisch von an und an zumal kannte, nicht mehr sind, dem nicht mehr entsprechen. Und so kommen wir relativ schnell zum Urteil, die SchülerInnen sind kollektiv gesehen sehr schwierig. Mhm. Und die Aussage, die ja dann oft auch ist, ich bin schon mal froh, wenn ich überhaupt irgendeinen Unterricht machen kann.
Ja.
Und das kommt ja als Resultat daraus.
Ja.
Aber das, ja, motiviert mich eigentlich, da kritisch zu hinterfragen, wie ist diese Bezeichnung, die Unangepassten, die Schwierigen, also ich denke, da muss man wirklich fair auch sehr, sehr differenzieren. Da hat man natürlich, macht man schnell eine Gruppe aus, die einfach vielleicht Lerndefizite haben, weil sie Sprachdefizite haben, weil sie dadurch zu Unangepassten oder zu Schwierigen werden, weil da Hürden entstehen, sich aufbauen, die sich dann summieren und die einfach, ja, weil die SchülerInnen vielleicht auch scheitern oder vielleicht auch resignieren und dadurch auch ja, mehr zur Kontroverse kommen, aus Hilflosigkeit oder, und das hat man früher vielleicht abgetan, als Einzelprobleme. Also wenn es psychische Erkrankungen gibt, waren das dann doch Einzelfälle, die man gesagt hat, ja? Oder die man zuordnen könnte.
Ja.
Und wenn an einer Schule ein Mädchen war, das Bulimie hatte, dann war das ein Problemfall.
Ja.
Und den hat man ausmachen können. Da hat man Schulpsychologin und mit den Eltern und ja, so weiter und das möglichst unterstützende Programm. Aber gerade in der Diskussion, die wir heute haben, inwieweit gibt es den psychosozialen oder den schulpsychologischen Dienst und die Unterstützung und die Forderungen, dass die viel mehr gibt, zeigen ja, dass einfach viel mehr Bedarf. Da ist viel mehr Bedarf an Problematiken, individuellen Lebenssituationen, die problematisch sind. Und das kann man nicht verallgemeinern, was die Hintergründe sind, weil die sehr komplex und vielfältig sind.
Ja, also ich finde, dass wir da auch einmal eine eigene Podcast-Folge machen sollten zu diesen psychosozialen Unterstützungen in der Schule.
Aber meinst du nicht, dass da ein Zusammenhang besteht?
Ja, schon besteht ein Zusammenhang, dass die mehr geworden sind, aber wenn mehr sind, die tatsächlich eine Unterstützung brauchen von Psychologinnen und Psychologen, dann kann man sich vorstellen, um wie viel mehr dann auch die ganz normalen Schwierigen geworden sind, die keine Diagnose haben. Weißt du, von denen wir
ja,
da reden?
Ja, das wollte ich ja damit sagen.
Ja.
Also es geht ja nicht um diagnostiziert, ist ja eine andere
ja,
Sache.
Das ist was
und ich
anderes.
Spreche jetzt nicht von wirklich diagnostizierten Krankheitsbildern
ja,
oder psychischen Problemen.
Nein, sondern den ganz normalen.
Von den ganz normalen Schwierigkeiten, auch psychischen Belastungen, die vielleicht gar nicht wahrgenommen werden, vielleicht ausgeblendet werden, weil sie in der Schule nichts verloren haben. Und schau, das habe ich ja gemeint, jetzt zum Beispiel mit Sprachdefiziten. Ja? Wenn du einen Schüler oder eine Schülerin in der Klasse hast, die einfach da große Defizite hat, dann ist die Frage, ist es Aufgabe der Lehrkraft, sich darum zu kümmern? Das kann sie wahrscheinlich gar nicht mehr, weil sie dessen oder deren Schulgeschichte ja nicht aufrollen und dafür zuständig ist. Und auch Probleme.
Naja.
Dann kommst du sehr schnell doch zu dem Punkt, schafft der Schüler oder die Schülerin das oder nicht? Und wenn er es nicht schafft, dann schafft er es nicht.
Ja, du weißt, ich bin eine alte Idealistin und merke da natürlich auch, dass ich mit meiner humanistischen Einstellung vielleicht auch schon ein bisschen altmodisch geworden bin. Aber ich glaube, dass durchaus auch Bedarf ist an der Schulung von Lehrerinnen und Lehrern, wie sie ihren Umgangston mit den Schülerinnen und Schülern pflegen. Denn wir haben es mit einer Machtposition zu tun. Wir haben es speziell, wenn man auf die Wichtigkeit, die immer noch da ist, der Notengebung schaut, haben wir es mit tatsächlich einer Machtposition, wo es auch um Sein oder Nichtsein gehen kann, zu tun. Und es ist die Frage, wie sehr haben Lehrerinnen und Lehrer gelernt, in einer wirklich konstruktiven und förderlichen Art mit dieser Position umzugehen und wie sehr sind sie nur top-down, ich zeige Ihnen, wo der Bartel den Most holt.
Was heißt das?
Naja, ich zeige Ihnen, was da gespielt wird und wer da der Meister ist. Ja? Mhm. Und wenn zum Beispiel ein liebes Kind, das ich kenne, in der ersten Klasse Gymnasium, sich traut, weil sie ein bisschen eine Couragierte ist, zur Turnlehrerin zu sagen, ich möchte bitte fragen, warum ich einen Dreier kriege und die sowieso einen Zweier, obwohl wir dieselbe Zeit haben beim irgendeinem Lauf.
100 Meter Lauf.
Ja, und die Lehrerin sagt dann ganz einfach, schau dich an und schau die an und dann weißt du's. Weißt du? Und
aber sind das nicht Ausnahmen?
Von mir, nein, also ich hoffe, dass das Ausnahmen sind, aber angeblich kommen abwertende und entwertende Äußerungen nach wie vor, aber sie werden, es waren ja auch von diesem Kind die Eltern in der Schule und haben 100.000 Erläuterungen bekommen, wie die Lehrerin das gemeint hat und dass es gar nicht so war. Aber natürlich will das Kind überhaupt nicht mehr in den Turnunterricht gehen und natürlich glaubt es auch von sich, ich bin zu dick, ich bin nicht sportlich, ich kann mich nicht gut bewegen. Also ich glaube, dass das, was Lehrende sagen, und das ist ja auch zum Beispiel erwiesen in der großen Kränkungsstudie, die die Universität Salzburg durchgeführt hat vor einigen Jahren, dass die Lehrerworte ganz, ganz bedeutsam sind und oft anhalten bis ins weit hinein ins Erwachsenenalter.
Das speichert sich ab. Diese Verletzungen, die bleiben wirklich in Erinnerung. Ja, ja, das kennt
das macht, ich. Das macht auch Schwierige. Also man muss auch sagen, vielleicht...
Es gibt ja Gründe dafür.
Vielleicht gibt es auch schwierige Kinder, die nicht... Viele werden das sein, die schon schwierig in die Schule kommen, weil sie es halt in ihrem Leben schon schwer gehabt haben, aus welchem Grund auch immer. Aber es wird auch Schwierige geben, die von der Schule zu Schwierigen gemacht wurden. Die
aber
wird es
ja
auch geben.
Weißt du, Elsbeth, deswegen versuche ich ja hinter zu fragen, von außen betrachtet, weil natürlich zugegeben, es ist sehr schwer, so kollektiv, so allgemein da jetzt eine Beschreibung zu machen, SchülerInnen sind schwierig oder werden als schwierig wahrgenommen oder nicht die Unangepassten und so weiter. Und da gibt es natürlich viele, viele einzelne Beispiele, wo es entweder an der Lehrkraft oder an dem Schüler oder an der Situation und was immer dahinter liegt. Ja. Warum ich versuche herauszufinden, wo es da mangelt, krankt oder etwas nicht sorgsam passiert, ist ja, wenn ich mir die gesellschaftliche Diskussion ansehe. Mhm. Also das, was in der Gesellschaft öffentlich diskutiert wird, wie die Problembeschreibung ist, dann hört man, und das ist das Narrativ, Schule ist heute schwierig, weil der Anspruch für Lehrkräfte so hoch ist, weil die SchülerInnen so schwierig sind. Das hört man. Und weil eben Unterricht nicht mehr so funktioniert wie anno dazumal. Okay. Weil die, eben, wie ich vorher gemeint habe, die Lebensrealität von SchülerInnen anders ist. Aber mir ist es zu wenig differenziert. Ich kann in der gesellschaftlichen Diskussion, wo das zwar pausenlos bekrittelt wird, auch als Erklärung herangeführt wird, warum der Lehrberuf gar nicht mehr so ein beliebter Beruf ist und viele gar nicht in den Lehrberuf gehen oder vielleicht sogar aus dem Lehrberuf aussteigen, weil er so anstrengend und so mühsam ist und weil er dann sogar zu Burnout führt oder keine Ahnung was. Also da haben wir doch eine sehr, sehr negative Zuschreibung und Beschreibung. Und warum ich so anspreche, ist, mir ist es zu wenig differenziert und zu wenig klar, wo mangelt's, wo ist das Problem tatsächlich. Entweder es ist so komplex, dass man es einfach nicht differenziert beschreiben kann, aber dann muss man es halt einzeln betrachten oder differenziert betrachten. Mein Problem überhaupt mit der Thematik, wenn man sagt, die Unangepassten, ist, weil eben diese Diskussion so undifferenziert ist. Das ist für mich zu unbefriedigend und es ist letztendlich auch zu einfach. Und dann passiert etwas, dass zum Beispiel ein Extremfall passiert, wie eben in Graz mit dem Amoklauf. Noch dazu ein ehemaliger Schüler und gar nicht aktuell, aber es wird sofort ganz, also ich möchte das jetzt nicht verharmlosen, das ist eine ganz schreckliche Tat.
Ja, ja.
Aber in der Diskussion hat sofort, abgesehen jetzt von der Waffendiskussion, aber im Bereich Schule hat es sofort eben zu einer Diskussion über Schulpsychologen und so weiter geführt. Also da hat es ja auch ein Bedürfnis bedient und ich habe das zumindest rausgehört, da ist so viel im Argen in der Schule, liegt es an den LehrerInnen oder liegt es an den Schülern, wir wissen es nicht, aber es ist Bedarf da.
Ja,
das war das, wie ich aus der öffentlichen Diskussion oder wie ich es von außen wahrnehme und deswegen hinterfrage ich und stelle die Frage nach den Differenzierten.
Ja, Benedikt, du hast da sehr vieles aufgeworfen, was ja gar nicht so, so einfach zu beantworten ist, aber so dieser Differenzierungswunsch, den habe ich auch. Der Sache muss man schon nachgehen. Ich werfe nur mal eines ein. Ja. Wenn ein System sich der Instrumente und Mittel bedient, die, sagen wir mal, mindestens 50 bis 100 Jahre alt sind und dann will man damit junge Menschen erziehen oder zum Lernen bringen, die in einer Zeit aufwachsen, die schon vor 5 Jahren anders war als heute, dann ist vorprogrammiert, dass man da Menschen auch fördert in ihrem Widerstand oder in ihrem Unverständnis. Ich kann eine junge Gesellschaft, die TikTok gestylt ist, sozusagen in ihrem Hirn, nicht mit einer halbstündigen, spannenden Rede mehr zum Stillzuhören bringen. Aber wenn's weh tut, auch wenn ich die tolle Erzählerin oder der tolle Erzähler bin und es tut weh, wenn die nicht zuhören können, aber die sind eine andere Generation.
Elsbeth, danke. Genau das meine ich. Aber wir sind ja bei beim Thema, das wir uns gewählt haben, und die Fragestellung mit den Unangepassten,
warum
haben wir uns ja auch schon sehr auf die SchülerInnen fixiert und eigentlich gar nicht den Ansatz gehabt, gleichzeitig auch den Finger in die andere Richtung zu zeigen die Systemhinterfragung.
Habe ich schon ein bisschen auch eingebracht mit der dass
Lehrerin der LehrerInnen
sich einmal da beschäftigen muss, was überhaupt los ist. Aber grundsätzlich, und da hast du ganz recht, Benedikt, grundsätzlich verstehe ich nicht, und ich glaube, ich habe mich das gefühlte 1000-mal schon gefragt, ich verstehe nicht, warum es nicht gelingt, Unterricht zeitgemäß zu verändern. Ich verstehe das nicht, weil wir haben viele Maßnahmen schon gesetzt von staatlicher Seite her, aber was noch immer wie vor 100 Jahren ist, ist ein bestimmter Prozentsatz, also ein über 50% auf jeden Fall Prozentsatz, wo Schule noch, wo man noch glaubt, sie funktioniert so.
Das habe ich eben gemeint mit einem braven Schülern.
Und das verstehe ich nicht. Ja, das verstehe ich einfach nicht. Entweder tradieren sich da Werte, die gar keine mehr sind. Ich habe mal mit einer, es war lustig, mit einer Schulklasse einen Roman von der Christine Nöstlinger, die auch eine ganz unangepasste ist. Da hatten immer die Eltern ein bisschen ein kleines Problemchen. Aber das haben wir schon geklärt. Und wir haben den Roman gelesen, Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse. Und da gab es eben eine Fabrik, wo eben Kinder in der Konserve so erzeugt wurden, wie die Eltern sie haben wollten. Mhm. Und ganz so eben so brav und so kein Schimpfwort. Und das haben wir gelesen. Und habe dann an die Schülerinnen die Frage gestellt, was ist für dich ein braves Kind?
Mhm.
Ja. Und dann haben sie so eben aufgeschrieben, wenn ich gleich nach der Schule meine Aufgabe mache, wenn ich nicht laut bin, wenn auch sogar haben sie gesagt, wenn ich mich brav vor dem Fernseher setze und nichts mehr spreche. Also ich war sehr verwundert darüber, was die Kinder so geschrieben haben. Wann bin ich ein braves Kind? Und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir aber die Gegenprobe machen. Ja?
Mhm.
Bitte fragt jetzt, also bis was weiß ich, nächste Woche, befragt irgendeinen Elternteil und die sollen aufschreiben, was für sie ein braves Kind ist. Und das war einfach ein Gegenprojekt, Benedikt. Die Eltern haben aufgeschrieben, ich will nur, dass mein Kind glücklich ist. Mein Kind ist brav, wenn es sich freut. Mein Kind ist brav und so, ja.
Mhm.
Also das sind einfach die Narrative, die sich da weiter verbreiten. Und so ist es, glaube ich, in der Schule auch, ja. Die Kinder waren ja dann übrigens ganz gesagt, ja, was tun wir jetzt? Die Eltern sehen das ja ganz anders als ihr. Und die Elfjährigen haben ganz pragmatisch gesagt, die lügen. Eine einzige Oma, die da erziehungsberechtigt war bei diesem Kind, die hat geschrieben, wenn es immer aufräumt, wenn es mir hilft in der Küche, wenn es und so, die hat also tatsächlich diese alten Forderungen an ein braves Kind alle aufgezählt. Aber sonst haben die Eltern nur euphemistisch geantwortet, wie sehr sie sich wünschen, dass ihr Kind glücklich ist. Ist eh toll, ja? Ist eh toll. Aber die Wahrnehmung der Kinder war eine andere.
Mhm.
Und ich glaube, dass das mit ein Grund ist, darum habe ich halt jetzt diese Geschichte da schnell hereingeworfen, dass wir an irgendwelchen altvorderen Narrativen noch hängen.
Hm. Weißt du, mir ist jetzt gerade beim Überlegen, wie man mit den Unangepassten. Oder wenn man jetzt eben, ich verwende jetzt auch dieses Narrativ, den schwierigen SchülerInnen,
ja,
wie man umgeht, kam für mich die Fragestellung, und soweit ich mich erinnere, haben wir eigentlich noch gar nicht so darüber gesprochen oder diese Frage gar noch nie so aufgeworfen. Vielleicht hast du es ja mal erwähnt. Aber ich frage mich, bei diesem System, und wie du gesagt hast, 100 und 150 Jahre hat sich nichts verändert. Was sich ein bisschen verändert hat, ist die Klassenanzahl. Also früher hat man noch von 35 SchülerInnen, ja, sogar 40, und das hat sich dann doch reduziert auf 25 oder vielleicht sogar weniger, orientiert an der berühmten Teilungszahl, genau, die vorgegeben ist. Aber jetzt einmal ganz heretisch gefragt, eigentlich müsste man ja sagen, wenn diese Diagnose stimmt, dass SchülerInnen mittlerweile so schwierig sind oder aus so einem schwierigen Umfeld kommt, vielleicht ist es auch nicht mehr zeitgemäß, dass Unterricht für 25 Schüler in der Gruppe stattfindet. Vielleicht ist diese Organisation von Klasse und Unterricht in der Klasse, in der, ich nenne das immer noch Großgruppe, okay, man wirft da sicher ein, es gibt viel Gruppenunterricht, es gibt viel, ja, Auflösung, man hat natürlich schon auch sehr versucht, kleine Einheiten zu schaffen, aber liegt es vielleicht nicht daran, dass die Gruppe der Klasse einfach in Anbetracht der Herausforderungen vielleicht zu groß ist?
Also das wird ja sehr oft gesagt, also gefordert. Es wäre leichter für Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie nur ganz wenige SchülerInnen hätten.
Weißt du, Entschuldigung, wenn ich dir da, ja, ins Wort falle, nur ein Zusatz. Was mich da unterstützt bei dieser Fragestellung ist das, was an Gegenbewegung passiert. Und man stellt zwar nicht die Größe der Klasse in Frage, sondern man sagt in der Schulpolitik, ja, man bräuchte dann Stützlehrer oder man macht Teamteaching und man schickt halt dann vielleicht zwei LehrerInnen in die Klasse.
Ja, also du triffst mich da schon mit ein bisschen, kriegt ein bisschen Bauchweh bei der ganzen Geschichte. Es hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass diese sogenannten Wahlpflichtgegenstände, die es im Gymnasium gab, und die durften ja damals bis fünf Personen durfte das abgehalten werden. Das heißt, es gab da viele Unterrichtseinheiten für nur fünf Kinder, Italienisch oder was immer da angeboten wurde. Mhm. Und da hat sich aber in den Studien herausgestellt, dass der Lernerfolg wesentlich geringer ist als in einer größeren Gruppe. Also das,
wirklich?
Ja, also das Gegenteil von dem, was man annehmen könnte, weil also dann geplaudert wird und Persönliches ausgetauscht und ja. Aber was mir schon ein Anliegen ist, dass Schule ja auch zu einem gewissen und sehr wichtigen Teil auch ein Gesellschaftslernen ist. Ja, wo sollen's denn Demokratiefähigkeit erlernen? Wo sollen's denn den Umgang mit anderen lernen? Wo sollen's denn lernen, wie man...
Ja, das Leben wirklich in einer Gruppe.
Ja, und das ist ein derartiges Lernfeld. Also ich möchte da überhaupt nichts unterstützen, was weggeht von Schulklasse. Und ich finde auch, dass 20... sagen wir bis 25, auch eine sehr gute Zahl ist. Man muss halt sich beschäftigen mit den entsprechenden Methoden. Ja, also, dass 20 still sind, während ich rede, kann ich einfach 2025 nicht mehr verlangen. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und darf ich halt nur 3 Minuten was erklären, vielleicht. Und dann habe ich einen tollen Arbeitsauftrag mir zurechtgerichtet, wo die nachdenken müssen über etwas. Und dann sammeln wir das zusammen und. Wir haben ja schon viele dieser Methoden auch erwähnt. Das brauche ich jetzt nicht zu tun. Aber dann müsste es schon gehen. Also diese permanente Forderung, noch mehr Stützlehrer und noch kleinere Klassen. Aber aus Studien wissen wir, dass das nicht das Heil ist.
Okay, ich lasse mich da ja belehren.
Ja, vielleicht gibt es eh Widerspruch, aber...
Ich dachte nur in das Folgeschluss, nämlich wenn man sagt, es ist so komplex an der Problematik, die in der Klasse besteht, wenn man individuelle Betrachtung macht, dann wäre das aus meiner Sicht eben eine Schlussfolgerung, dann gibt es zu wenig individuelle Betreuung.
Ich meine Individualisierung.
Du meinst, die kann methodisch einfach anders passieren.
Ja, und Individualisierung heißt eben nicht, wie manche Lehrer glauben, man muss jedem Kind das extra beibringen, sondern es gibt tausende von Individualisierungsmethoden, Richtungen, ob das der Clipart ist, ob das die vielen Angebote auf den pädagogischen Hochschulen sind, die vielen Broschüren, die Methodenbroschüren, die es gibt, also es müssten Lehrerinnen und Lehrer einfach nach dem, was für sie schon in sehr schönen Häppchen aufbereitet wurde, greifen. Mhm. Sie müssen das einfach auch ergreifen und nicht mehr sagen, so habe ich immer unterrichtet und so hat es auch noch bei mir funktioniert, als ich ein Kind war. Es funktioniert nicht mehr. Und wenn ich heute... Das geht ja immer schneller, aber wenn ich heute in einem Seminar die jungen Lehrerinnen, die vor mir sitzen, frage, denken Sie zurück an Ihre eigene Schulzeit, was alles hat sich geändert im Leben, seit Sie in der Schule waren? Und dann ist es unglaublich, was diese noch jungen Lehrerinnen bereits erzählen, was alles in ihrer Schulzeit war und heute überhaupt nicht mehr ist oder ganz anders ist. Mhm. Also es muss Schule, finde ich, eine Antwort finden darauf, wie unsere jungen Menschen tatsächlich lernen können, möglichst viel, möglichst gern.
Mhm. Ja. Zeitgemäß, das versteht man darunter.
Ja,
zeitgemäß aus dem Respekt heraus, ja. Die Lern- oder die Situation, die Entwicklungssituation der jungen Menschen und ihre Lebensrealität auch zu sehen,
ja.
Und damit umgehend die beste Möglichkeit, ja, zu suchen.
Und theoretisch wissen wir es ja. Ja, die Zeit habe ich noch mitgemacht, wo es dann auf einmal hieß, das war so in den 80er Jahren, 90er Jahre, da kam das auf, ein Unterricht wird dann die Schülerinnen und Schüler erfassen, wenn er multimedial ist. Mhm. Und da haben die Lehrerinnen und Lehrer Filmchen, Bilder, Overhead-Folien und so gezeigt. Es war ein bisschen ein Irrweg, hat zu der Zeit damals gepasst. Aber jetzt wissen wir,
hat sich natürlich auch längst überholt,
ja,
dem heute die multimediale Realität, ja, jeder in der Hosentasche hat.
Genau, so ist es. Und jetzt geht es darum, wenn ich jetzt lese, was so professionelle Unterrichtsforscher schreiben, jetzt geht es darum, in erster Linie die Kinder aus dieser Informationsflut, mit der sie umgeben sind, und aus dieser oft wirklich chaotischen und wahnsinnigen Medialwelt, mit der sie in die Klasse kommen, ins eigene Hirn zu führen. Ja, eigentlich müsste Schule stiller werden und nicht lauter, jetzt von der Vermittlung. Ja. Denk darüber nach und schreib dir drei Sätze auf, die für dich wichtig sind, nur für dich alleine oder so. Schule muss ein Pendant auch sein zu dieser Gesellschaft. Mhm. Also wenn wir so wie TikTok arbeitet, wenn wir sagen, oh, wir können nur konkurrieren mit TikTok, wenn wir ähnlich arbeiten in diesem kleinen Häppchen und so, das ist meiner Meinung nach ein totaler Irrweg, weil so toll können wir nicht sein. Ja, wir können nicht so toll sein wie TikTok, weil wir nicht die Mittel haben, das Das hilft ja,
die
ja
Gefahr soll es natürlich auch nicht sein, genau dann gegenläufig zu agieren. Das heißt, alten Systemen, alten Denken, sondern eh wie du betonst, natürlich ganz in der Motivation und in der Ausrichtung. Und zum Abschluss, wenn wir jetzt noch einmal zur Fragestellung der Unangepassten, können wir uns darauf einigen, zumindest wir zwei, dass es doch viel komplexer erscheint, als es auf den ersten Blick ist und vielleicht viel mehr Differenzierung braucht.
Ja, auf das können wir uns einigen. Und dass wir natürlich mit dem, was wir gesagt haben, was notwendig ist, ein bestimmtes Spektrum und einen bestimmten Prozentsatz meinen. Aber das wäre schon viel geholfen, wenn da was geschehen würde. Ja? Dass es natürlich die sogenannten Unbelehrbaren gibt, jene, denen man nicht helfen kann, das ist eh klar. Also das möchte ich nur sagen, dass wir nicht jetzt so das Gefühl verbreiten.
Selbst die Kosmeier kann nicht alle bekehren.
Nein, selbst die Kosmeier. Obwohl, nichts.
Nein, du bemühst dich, alle zu retten, aber du kannst nur, klingt jetzt blöd und abgedroschen, du kannst nur die retten, die sich retten lassen wollen.
Naja, schon, ja genau. Aber will sich nicht jeder retten lassen?
Hoffentlich.
Ich glaube schon, man muss ihn halt erwischen und man kann halt nicht jeden erwischen.
Und hoffentlich erwischst du sie noch, bevor sie resignieren.
Ja, genau.
Liebe Elsbeth, ich danke dir für das Gespräch.
Danke, Benedikt.